Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Susanne Daubner.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie zu später Stunde mit dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
Ein alleinerziehender Vater verliert sein Leben nur, weil er seinen Job gemacht hat, weil er ein Ticket kontrollieren wollte. Der Tod eines Zugbegleiters aus Rheinland-Pfalz bewegt noch immer die Menschen und auch ganz besonders seine Eisenbahner-Kollegen und Kolleginnen. Für sie soll sich nun einiges ändern, so hieß es heute auf dem Sicherheitsgipfel der Bahn. Dazu kommen wir gleich. Zunächst sind wir an Bord von Regionalzügen, unterwegs mit Zugbegleitern, bei denen oft die Angst mitfährt.
Im Berufsverkehr fahren bis zu 1000 Fahrgäste mit diesem Zug der Südostbayernbahn mit. Benjamin Teichgräber muss ihn dann trotzdem alleine betreuen. Er erzählt, dass Fahrgäste in seinen 16 Dienstjahren immer gewalttätiger geworden sind.
Hallo. Man wird fast tagtäglich beleidigt, beschimpft, sei es durch Diskussionen, die entstehen im Zug. Also bespuckt werden wir auch. Regelmäßig kann man schon fast sagen, also es ist keine Seltenheit.
Er selbst wurde im Dienst schon 4-mal körperlich angegriffen.
Wenn man das wirklich tagtäglich durchmacht und alles mit nach Hause nimmt und sich viel damit beschäftigt, dann macht man den Job nicht lange. Also man muss wirklich für sich selber dann den gewissen Schalter umlegen und abgeschlossenes Kapitel, der nächste Tag wird besser.
Immerhin, das Tierabwehrspray und seinen Notrufknopf hat Teichgräber noch nicht verwenden müssen.
Hallo, den Fahrschein bitte.
Sascha Johannes ist heute zwischen Stuttgart und Geildorf im Einsatz. Mit dabei eine Bodycam. Die ist zwar eingeschaltet, gefilmt wird aber erstmal noch nicht. Datenschutz.
Das müssen wir vorher ankündigen und dann löst sich die Situation hoffentlich spätestens.
Die Bodycam kann helfen als Abschreckung, aber vor allem bei der Aufklärung, wenn etwas passiert ist. Denn dann kann die Bundespolizei die Aufnahmen auf dem Gerät auswerten. Auch mit Bodycam bleibt Johannes vorsichtig.
Wenn ich nachts unterwegs bin, allein unterwegs bin und merke, da könnte es ein bisschen kritisch werden mit dem Kontrollieren, dann überspringe ich vielleicht einfach den Teil und mache das dann halt so, wie ich mich dann am Ende sicher fühle.
Johannes wünscht sich vor allem abends und nachts mehr Personal.
Fahrkartenkontrollen gehören für die Thüringerin Annette Regel zum Berufsalltag. Seit 34 Jahren ist sie Zugbegleiterin, arbeitet für die Erfurter Bahn. Vorfälle im Zug kann sie direkt melden.
Dann haben wir unser Handy, haben wir eine App drauf, wo wir Problemfälle melden. Da hat hier der Button auch Rückmeldung vom Arbeitgeber gewünscht. Also das funktioniert eigentlich sofort.
Häufen sich auf bestimmten Strecken Übergriffe, dann kommt Sicherheitspersonal mit. Annette Regel fühlt sich dann sicherer, sagt sie. Und sie bemerkt, wenn sie nicht allein ist, komme es viel seltener zu Auseinandersetzungen.
Einblicke in den Eisenbahnerinnen-Alltag. Nun will die Bahn also deren Arbeit sicher machen. Unter anderem mit Bodycams, die sollen flächendeckend zur Verfügung gestellt werden. Nur eine Maßnahme, die heute in Berlin vorgestellt wurde. André Kartschall berichtet.
Weniger Gewalt in Zügen, mehr Schutz fürs Personal. Das soll das Ergebnis sein des Sicherheitsgipfels. Die Bahnchefin verkündet einen 7-Punkte-Plan, der zum Ziel führen soll.
Erstens. Wir wollen allen Mitarbeitenden im Kundenkontakt, nicht nur im Regionalverkehr, sondern auch im Fernverkehr, auch an den Bahnhöfen, noch in 2026 eine Bodycam zur Verfügung stellen.
Bahnmitarbeiter sollen sich so sicherer fühlen. Der Anlass des Gipfels war der Tod des Bahnmitarbeiters Serkan C. Der Zugbegleiter war vor 1,5 Wochen von einem Schwarzfahrer totgeprügelt worden. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Gewaltdelikte in Zügen und Bahnhöfen gestiegen. 2019 gab es laut Bundespolizei insgesamt etwa 18.000 solcher Angriffe gegen Bahnmitarbeiter und auch gegen Reisende. In der Corona-Zeit gingen die Zahlen zunächst zurück, stiegen dann aber stark an auf fast 28.000 im vergangenen Jahr. Bundesverkehrsminister Schnieder will die Lage entschärfen. Bislang sollten Bahnmitarbeiter bei der Kontrolle des Deutschland-Tickets eigentlich auch nach dem Ausweis fragen, um Betrug zu verhindern. In Zukunft nicht mehr.
Personalausweiskontrolle. Das ist etwas, was sich viele von uns vielleicht gar nicht vorstellen können, dass das ein solches Konflikt- und Gewaltpotenzial beinhaltet, dass allein die Frage nach dem Fahrschein, die Frage nach dem Personalausweis dazu führt, dass es manchmal sogar zu Gewalt kommt. Nicht nur zu verbaler Gewalt, sondern sogar zu körperlicher Gewalt.
Weitere Maßnahmen, die heute präsentiert wurden, mehr Schulungen für Mitarbeiter, mehr Schutzausrüstung, mehr Sicherheitspersonal. Das alles kostet Geld. Die Bundesländer sagen, sie können oder wollen diese Rechnung nicht bezahlen. Sie seien jetzt schon überfordert und kritisieren,
dass den Ländern für die Aufgabenbewältigung nur um den Status quo aufrechtzuerhalten bis zum Jahre 2031 40 Milliarden Euro fehlen. Also Sie haben richtig gehört, 40 Milliarden Euro.
Die Finanzierung ist also noch zu klären. Bundesverkehrsminister Schnieder sagt, er sei zuversichtlich, dass mit den heute beschlossenen Maßnahmen schnell spürbare Verbesserungen bei der Sicherheit auf den Weg gebracht werden können.
Zu den Ergebnissen des Sicherheitsgipfels bei der Bahn hat Torben Lehning vom Mitteldeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Jeden Tag werden in Deutschland 8 Bahnbegleiter täglich angegriffen. Da war die Entscheidung, jetzt Bodycams für alle Bahnmitarbeitenden im Nah- und Fernverkehr anzubieten, überfällig. Klar ist aber auch, das reicht nicht. Die Bahnmitarbeiter fordern seit Jahren mehr Personal und Doppelbelegung in Regionalzügen. Also genau dort, wo es mit Abstand die meisten Angriffe gibt. Und Bund und Länder zeigen mit dem Finger aufeinander und erklären, dafür stehe aktuell kein Geld zur Verfügung. Ich frage mich, stimmt das? Deutschland leistet sich weit über 60 Verkehrsverbünde mit unterschiedlichen Tarifbedingungen und Verwaltungen, obwohl wir bereits ein einheitliches Deutschlandticket haben. Ich bin mir sicher, wenn die Bundesländer die Verkehrsverbünde konsequent zusammenlegen würden, ließe sich einiges an Geld sparen. Geld, das in die Sicherheit des Personals fließen könnte und sollte. Gedankenspiele, manche Regionalzüge ohne Kontrollen, dafür andere mit Doppelbelegungen fahren zu lassen, halte ich für absolut fehl am Platz. Es geht auch um das Sicherheitsbedürfnis von uns Fahrgästen. Durch Abwesenheit von Personal in bestimmten Linien wäre niemandem geholfen. Jetzt wird es Zeit, dass Bund und Länder ihren Worten Taten folgen lassen. Bahnmitarbeiter brauchen mehr Schutz und konkrete Pläne, wie dieser finanziert werden soll. Verantwortungspingpong brauchen sie nicht.
Die Meinung von Torben Lehning. Von der Sicherheit bei der Bahn zur Sicherheit auf der Welt. Mit viel Anspannung hat heute die Münchner Sicherheitskonferenz begonnen. Vergangenes Jahr nutzte ja US-Vizepräsident Vance dieses Treffen für eine Tirade gegen Europa. Viele sprachen von einem Bruch in den transatlantischen Beziehungen. Nun, ein Jahr später, steht über diesem Treffen die Frage, wie ist der aktuelle Beziehungsstatus? Kompliziert oder doch auf dem Weg der Annäherung? Das Motto der diesjährigen Konferenz lässt jedenfalls aufhorchen. Es lautet Under Destruction, unter Zerstörung. Womit die Zerstörung der internationalen Ordnung gemeint ist. Claudia Buckenmeier.
Es ist ein Vorzeigeprojekt, eine Drohne von einer ukrainischen und einer deutschen Firma gemeinsam produziert. Der ukrainische Präsident und der deutsche Verteidigungsminister stolz. Es sind vor allem die Europäer, die die Ukraine unterstützen und nicht die USA. Eine Kluft, ein tiefer Graben zwischen den USA und Europa, das ist das Thema von Bundeskanzler Merz. Er hat sich bewusst dafür entschieden, als Erster zu reden, will den Ton setzen.
Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet. Und wir glauben nicht an Zölle und Protektionismus, sondern an freien Handel.
Die Kritik deutlich. Merz mahnt die USA.
Selbst sie stoßen an die Grenzen der eigenen Macht, wenn sie etwa im Alleingang unterwegs sind.
Zusammen sei man stärker. Selbstbewusst trifft Merz auf den US-amerikanischen Außenminister Rubio. Er weiß um die hohen Erwartungen an Deutschland.
Großmachtpolitik in Europa ist allerdings für Deutschland keine Option.
Politikwissenschaftlerin Stelzenmüller fehlt jedoch die europäische Vision.
Wichtig war, dass er gesagt hat, wir wollen Partnerschaft und keine Hegemonialansprüche. Das ist wichtig, um die Sorgen einiger europäischer Nachbarn zu beruhigen, die durchaus sich fragen, wie die Gleichgewichte sich in Europa verschieben, falls die Amerikaner sich weiter zurückziehen. Trotzdem hätte er mehr sagen können dazu, wie wir das machen.
Der französische Präsident fordert, Europa müsse eine geopolitische Macht werden. In Verteidigung, Technologie und wenn es um Unabhängigkeit von all den Großmächten geht. Wenn ich sage, Europa solle eine Macht werden, dann meine ich nicht Frankreich oder Deutschland. Ich spreche von Europa. Wir müssen ganz bewusst als Europäer denken und handeln. As Europeans, I would say by design. Doch gerade bei deutsch-französischen Rüstungsprojekten fehlt dieses Denken. Bei der Unterstützung der Ukraine dagegen sind die Europäer weitestgehend einig. Die US-Amerikaner blieben dem Treffen mit Zelensky fern. Es hieß, Rubios Terminkalender sei voll.
Und schauen wir zur Sicherheitskonferenz und schalten zu meinem Kollegen Ingo Zamparoni nach München. Ingo, was ist denn dein Eindruck von diesem ersten Tag?
Ja, auch wenn sich das mittlerweile natürlich arg geleert hat, das war wieder ein unheimliches Gewusel und Gedränge hier in den engen Fluren und Korridoren des Bayerischen Hofs mitten in München. Bei diesem Spitzentreffen des Who is Who's der internationalen Politik. Ich meine, es ist schon irre, wer hier so alles für diese Konferenz anreist und neben wem man da plötzlich im Lift oder im Treppenhaus vorbeiläuft oder daneben steht. Und natürlich eine unheimliche Dichte an Veranstaltungen, an Reden, an Meetings, sehr, sehr viel Input. Aber das ist alles ja auch typisch und macht den Charme dieser Konferenz, dieses Treffens auch aus. Das ist man gewohnt. Was meiner Meinung nach ein bisschen anders ist dieses Jahr, und das ist nicht mein erstes Mal hier, ist, dass es ein bisschen angespannter, spannungsgeladener oder vielleicht auch bedeutungsschwangerer ist als sonst. Ich meine, du hast es vorhin in der Anmoderation angesprochen. Vor einem Jahr hat hier der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance diese Tirade, diesen Frontalangriff gegen die Europäer gefahren und da stand die zweite Amtszeit der neuen Donald-Trump-Regierung ja gerade erst am Anfang. Da konnte man also quasi erst nur erahnen und sich hier auch wahrscheinlich kaum vorstellen, was da noch alles passieren und kommen würde in diesem Jahr. Und ja, jetzt ist ein Jahr rum und was ist da alles passiert in dieser Zeit? Stichwort Epochenbruch. Und ich glaube, der Kanzler hat das ja auch zu Recht, auch zu bewusst am Anfang der Konferenz nochmal so gesetzt. Da sind natürlich eine Menge Menschen und Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier mit großen Fragen angereist zu dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Und nach der Rede des Kanzlers am Rande der Konferenz hatte ich die Gelegenheit, einige dieser Fragen an den ehemaligen Oberbefehlshaber der US Army in Europa zu stellen, General AD Ben Hodges. Hier ein Auszug.
General Hodges, Kanzler Merz hat in seiner Rede die Außenpolitik der USA kritisiert, von einer Spaltung gesprochen. Was halten Sie von seiner Ankündigung, sich im Grunde genommen nicht mehr vom Weißen Haus herumschubsen lassen zu wollen?
Die Rede des Bundeskanzlers heute war exzellent. Genau das erwarte ich von einem Verbündeten auf Augenhöhe. Wo gesagt wird, du machst, was du machst und wir machen, was wir für richtig halten. Das ist keine Spaltung, aber wir in Deutschland haben eben auch das Recht, unsere Interessen zu vertreten. Der Ton und die Botschaft waren gut.
Worte sind die eine Sache, Handeln ist aber eine andere. Denken Sie, es ist realistisch für Deutschland und Europa, sich von den USA wirklich ganz unabhängig zu machen?
Unabhängig ist vielleicht das falsche Wort. Es geht doch eher darum, dass Deutschland und europäische Länder das tun, was sie tun müssen, ohne zu sehr von den USA abhängig zu sein. Der Bundeskanzler hat uns daran erinnert, dass wir Deutschland in Zukunft brauchen. Denken Sie doch an die Militärbasen, die wir in Deutschland betreiben dürfen, genau wie in Spanien, Italien, Griechenland und der Türkei. Das ist wichtig für uns. Das Pentagon ist sich dessen bewusst, auch wenn sich vielleicht nicht alle Amerikaner darüber bewusst sind. Das war für ihn eine wichtige Botschaft. Können Deutschland und Europa alles allein machen? Noch nicht. Aber wenn man die Volkswirtschaften, die Bevölkerung, den Wohlstand, die Technik und all die Expertise der EU zusammennimmt, plus UK, Norwegen und Kanada, dann stellt das Russland die größte Bedrohung in den Schatten. Ich bin sehr optimistisch.
General Hodges,
Kanzler Merz betonte, dass wir die NATO und die USA als Mitglied brauchen, aber die USA eben auch die NATO und deren Verbündete brauchen. Sieht das nur die US-Regierung anders oder wie wird diese Ansicht im Pentagon und in Sicherheitskreisen gesehen?
Ich habe mir heute die Reden vieler Senatoren hier angehört und alle betonen sie die Bedeutung dieses Bündnisses für die USA. Auch die jetzige Regierung, die der NATO und manchen Verbündeten eher kritisch gegenübersteht, dreht ihr nicht den Rücken zu, denn wir wissen, wie wichtig diese Verbündeten für uns sind. Trotz eines Verteidigungsbudgets von 1 Billion kann unser Militär, die Luftwaffe und Marine, nicht alles Notwendige allein machen. Wir sind auf die Nachrichtendienste der europäischen Verbündeten angewiesen, denn unsere Satelliten reichen dazu nicht aus. Ernstzunehmende Experten wissen ganz genau, wie sehr wir unsere Verbündeten brauchen. Und unsere besten und verlässlichsten Verbündeten kommen aus Europa, Kanada oder Australien.
Vor einem Jahr schockierte US-Vizepräsident J.D. Vance das Publikum mit seiner Konfrontation gegenüber Europa. Morgen wird US-Außenminister Marco Rubio hier sprechen. Was erwarten Sie sich davon?
Ich erinnere mich noch gut an die Rede des Vizepräsidenten aus dem letzten Jahr. Sie sagen schockierte, viele Leute waren fassungslos. Ich bin sicher, oder eher gesagt, ich hoffe, dass Außenminister Rubio nicht herkommt und die liberalen demokratischen Regierungen in Europa für die eigene Zerstörung verantwortlich macht. Er wird wohl eher wie ein Staatsmann auftreten. Aber natürlich tritt er als Außenminister der US-Regierung mit einer Erwartungshaltung an die europäischen Verbündeten heran. Ich hoffe, er lobt die Europäer auch dafür, was sie schon alles erreicht haben, in Deutschland und anderswo, und betont, dass wir auch euch brauchen und wir besser sind, wenn wir zusammenhalten, auch wenn es nicht immer reibungslos klappt.
General Hodges, danke für Ihre Zeit.
Danke für die Einladung.
Ja, und allzu lang wird man auf die Botschaft des amerikanischen Außenministers nicht warten müssen, denn die steht gleich morgen früh um 9 Uhr zum Auftakt des zweiten Tages auf dem Programm.
Ganz herzlichen Dank, Ingo, nach München. Und das ganze Interview von Ingo Zamperoni mit Ben Hodges sehen Sie in unserem Tagesschau-Kanal auf YouTube. Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Susanne.
Bei den Tarifgesprächen im öffentlichen Dienst der Länder gibt es bislang keine Einigung. In den Gesprächsrunden in Potsdam fordern Verdi und der Beamtenbund 7% mehr Geld, mindestens aber 300 Euro zusätzlich im Monat. Die Arbeitgeberseite hatte zunächst eine Erhöhung von 5% bei einer Laufzeit von 27 Monaten angeboten. Nach den jüngsten Vorwürfen der Vetternwirtschaft in der AfD werden parteiintern Rufe nach strengeren Regeln laut. Es geht darum, dass Familienangehörige von AfD-Politikern bei Parteikollegen angestellt sind. Der Thüringer Landesvorsitzende Möller sagte dem Stern, auch wenn diese Praxis legal sei, bedeute sie ein Problem für die Glaubwürdigkeit. Auch Parteichef Chrupalla hatte kürzlich in der ARD von einem Störgefühl und Geschmäckle gesprochen. Jetzt ergaben Recherchen von MDR Investigativ, dass er selbst die Ehefrau eines sächsischen AfD-Politikers beschäftigt. Mit mehreren Veranstaltungen hat Dresden heute an die Zerstörung der Stadt durch Bombenangriffe der Alliierten vor 81 Jahren erinnert. Tagsüber wurden auf dem Nord- und dem Heidefriedhof Blumen und Kränze niedergelegt. Hier sind viele der bis zu 25.000 Todesopfer begraben. Am Abend versammelten sich die Menschen in der Dresdner Altstadt, um eine Menschenkette als Zeichen gegen Krieg und Hass zu schließen. Zum Sport. Der ukrainische Skeletonfahrer Heraskevich ist mit dem Einspruch gegen sein Olympiastartverbot gescheitert. Der Internationale Sportgerichtshof wies den Antrag des 27-Jährigen ab. Heraskevich wollte im Wettkampf einen Helm mit Porträts ukrainischer Athleten tragen, die im russischen Angriffskrieg getötet wurden. Das Internationale Olympische Komitee sah darin jedoch einen Regelverstoß. Am Abend wurde der vierte Lauf im Skeleton der Männer ausgetragen. Für die deutschen Athleten ein Erfolg.
Kopfüber zu olympischen Medaillen. Die deutschen Skeleton-Männer holen Silber und Bronze im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo. Axel Jung gewinnt, wie schon vor 4 Jahren in Peking, Silber. Nur der Brite Matt Weston noch schneller. Nach Gold bei den letzten Spielen sichert sich Christopher Crotaire in Italien die Bronzemedaille. Erneut ein großartiges Ergebnis für Team Deutschland, das Felix Kaisinger auf Rang 6 komplettiert. Auch die deutschen Skeleton-Frauen liegen nach 2 von 4 Läufen auf Medaillenkurs. Susanne Kreher rangiert nur 400stel hinter der führenden Österreicherin Janine Flock. Die dreimalige Weltmeisterin Jacqueline Pfeiffer zur Halbzeit auf Position 3. Auf Rang 4 Peking-Olympiasiegerin Hanna Neise. Die Medaillenentscheidung fällt am Samstag. Am späten Abend verpasst dann Eislaufstar Ilja Malinin die Goldmedaille. Nach fehlerbehafteter Kür nur Platz 8 für den US-Amerikaner. Olympiasieger wird der Kasache Mikhail Shaidorov.
Das Jacketreiben gestern zum Auftakt der heißen Phase der Karnevalssession war vor allem eins, nämlich nass. Doch viele hielt das nicht vom Schunkeln ab, wie hier in Köln. Der Karneval ist aber nicht nur Kostüm und Feiern, er ist zu einer richtigen Wirtschaftsmacht geworden. Das Institut der deutschen Wirtschaft rechnet in diesem Jahr bundesweit mit Einnahmen von fast 2 Milliarden Euro. Wo der Karneval die Kassen noch lauter klingeln lässt, ist in Rio de Janeiro. Und das in der Regel auch bei deutlich besserem Wetter. Über die große Party als großes Business, Xenia Böttcher.
Das Orchester spielt auf. Wer einen der prachtvollen Bälle besucht, darf echte Kunst erwarten. Rio de Janeiro weiß Feste zu feiern und ist stolz darauf. Allein für diese Show waren vom Designer bis zum Handwerker 300 Menschen im Einsatz. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es das wichtigste Ereignis des Jahres in unserer Stadt und es generiert viele Einnahmen. Es bedeutet also viele Investitionen und viel Rendite. Ein wirtschaftliches Schwergewicht ist der Wettkampf der Samba-Schulen. 4 Nächte Show mit jeweils 70.000 Besuchern und Eintrittspreisen bis zu 1.000 Euro. Jede der 12 Schulen braucht etwa 3.000 Kostüme, jedes einzelne handgenäht. Auch von ihr, Alessandra Reis. Endspurt für die streng geheimen Kostüme einer großen Samba-Schule. Ein Kleid von ihr kann schon mal 8.000 Euro kosten. Federn, Steinchen, ein Kostüm aus winzigen Einzelteilen, das durch zig Hände geht und das schafft Jobs. Wenn man es von außen betrachtet, denkt man, es sei nur eine Feier. Wenn man es von innen betrachtet, sieht man, dass es Leben verändert. Bis zu 70.000 Jobs hängen in Rio direkt oder indirekt am Karneval. Allein an den 4 offiziellen Karnevalstagen zirkuliert etwa 1 Milliarde Euro. Rio erlebt jährlich Tourismusrekorde. 8 Millionen Besucher werden rund um Karneval erwartet, die Hotels nahezu ausgebucht. Das günstigste Zimmer im Copacabana Palace steigt von 600 auf über 2.500 Euro. Karneval, ein Wirtschaftsmotor, der seinesgleichen sucht. Feiern gilt ja für manche als etwas Minderwertiges, aber der Karneval zeigt ganz deutlich, Feiern stärkt Brasilien wirtschaftlich. Jedes Mal, wenn wir feiern, werden wir reicher und tragen dabei ein Lächeln im Gesicht. Hunderte Straßenparaden sind offiziell angemeldet. Seit Wochen schon ziehen sie durch die Stadtviertel. Mit ihnen 15.000 Straßenverkäufer. Jeder Wirtschaftszweig profitiert. Durch den Karneval kann ich zusätzliches Geld verdienen, das mich 4 Monate über die Runden bringt. Karneval in Rio, der Wirtschaftsmotor. Man darf davon ausgehen, während hier gefeiert wird, ist die kommende Saison bereits in Planung.
Ja, Temperaturen wie in Rio sind bei uns ehrlich gesagt nicht in Sicht. Pilar, mit welchem Wetter starten wir denn ins Wochenende?
Bei uns wird es morgen erstmal von Norden her nochmal ein Stückchen winterlicher und der Sonntag wird dann zumindest mal trockener werden. Aber wir schauen mal auf die Großwetterlage. Morgen beschäftigt uns erstmal noch ein Tief, das jetzt über Italien zieht, uns eigentlich nur mit den Ausläufern trifft. Und dann gelangt aber von Norden her Zwischenhocheinfluss dann auch zu uns, beziehungsweise bringt uns aus Norden kurzfristig etwas kältere Luft. Die sorgt dann eben aber morgen auch im Laufe des Tages für Schnee. Dann geht es aber ein Stückchen weiter und mit einer weiteren Westwindwetterlage kommen dann schon neue Tiefausläufer von Westen heran, bringen dann wieder neuen Niederschlag, aber eben zur neuen Woche dann auch wieder ein bisschen mildere Luft. Das heißt, der Winter oder der tiefe Winter Wetter bleibt nicht so lange. Heute Nacht erstmal viele dichte Wolken sind am Himmel und diese Niederschläge breiten sich dann auch weiter nach Südosten aus und gehen dann von Norden her mit der kalten Luft immer mehr auch in Schnee über. Auch morgen tagsüber geht das Ganze dann vor allem dann auch in Baden-Württemberg und Bayern dann immer häufiger in Schnee über. Von Nordwesten her wird es dann schon insgesamt wieder ruhiger, da kommt eben der Zwischenhocheinfluss mit ins Spiel. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf minus 6 Grad in Nordfriesland und plus 6 Grad bleibt es am Oberrhein. Morgen tagsüber dann minus 2 Grad auch im Norden und bis plus 8 Grad in Niederbayern. Und in den nächsten Tagen am Sonntag wird es dann erstmal noch relativ freundlich, zeitweise auch mit viel Sonnenschein. Aus Westen kommt dann aber das neue Tiefdruckgebiet herein, bringt neue Niederschläge, die uns dann vor allem am Montag begleiten. Und dann wird das nochmal sehr ungemütlich nass, zeitweise auch nochmal glatt durch Schneefall.
Danke, Pilar, für diese Vorhersage. Und das waren die Tagesthemen für heute. Im Ersten geht's weiter mit Fußball, mit der Sportschau.
Unter anderem mit dem Bundesliga-Abendspiel Dortmund gegen Mainz.
Und wir sind morgen wieder für Sie da. Einen schönen Restabend und bis morgen.
Tschüss.